Wir haben das letzte Mal davon gehabt, was ein Arbeitgeber machen kann, dass seine Arbeitnehmer nicht ins Burnout fallen. Jetzt, wenn du bei mir im Büro schaust, Nina und ich arbeiten Schulter an Schulter. Ist das, meinst du, ist das auch eine Prophylaxe gegen Burnout?
Also mich hat das beeindruckt, ja, dass ihr da nicht mit grosser Distanz zueinander arbeitet, sondern im Gegenteil, Schulter an Schulter. Und das hat mich jetzt zunächst mal beeindruckt, weil ich das Gefühl hatte, ja, also das heisst, ihr müsst wirklich auch wie ein Team sein, auch wenn ihr an unterschiedlichen Fällen, an unterschiedlichen Dossiers
das
arbeitet.
Ist eben Teil von unserem Konzept, dass wir gesagt haben, wir wollen weg von dem Einzelkämpfertum, also nicht mehr der einsame Wolf, sondern viel mehr zusammen auf den Fällen arbeiten.
Ja, und wir sind jetzt ein kleines Team, aber es trifft eigentlich auch auf größere Teams zu, und zwar ein wichtiger Begriff in dem Zusammenhang ist die sogenannte Psychological Safety oder psychologische Sicherheit. Und das kennen wir ja gut in der Schweiz von der SUVA. Wir haben eigentlich die Unfallprävention, wird ja bei uns ganz gross geschrieben. Aber es gibt eigentlich auch das Pendant auf der psychologischen Ebene. Und das nennt man eben die psychologische Sicherheit. Und die können Arbeitgeber eben auch fördern. Also das heisst, das ist wirklich dann, wenn ein Teamleiter sein Team nicht nur gut kennt, sondern auch in der Lage ist, denen Sicherheit zu vermitteln, dass wenn es ihnen gut geht oder wenn sie ein Problem haben, dass sie sich ohne Angst vor Konsequenzen, also so ist es formuliert, das ist sozusagen ohne müssen zu befürchten, dass das nachteilig sich auswirkt, können im Team sagen, wenn es ihnen gut geht. Und die, letztlich ist das ja das Bindungsphänomen, also die Verbundenheit, die führt dann eben zu weniger Krankheitsausfällen.
Die Nähe da bei uns im Büro führt natürlich genauso dazu, dass man, wie es so ein Seismograph ist, wie es einem anderen geht. Ich merke heute viel genauer, wie es den Nina geht, als früher, wo wir je unser Einzelbüro hatten.
Ja, und es scheint dich auch zu interessieren oder auch gegenseitig zu interessieren, wie geht es meinem sozusagen Partner und kann ich ihn oder sie, können wir uns gegenseitig unterstützen, fachlich, oder manchmal auch, hey, das brauchen wir, glaube ich, eine Pause oder so. Und ich glaube,
das ist auch ein Faktor, ja. Entschuldigung, dass ich dich grätsche, aber das ist auch ein Faktor von dieser neuen Bürostruktur, dass man viel mehr bewusst Pause macht.
Ja.
Dass man wie merkt, aha, komm, gehen wir schnell um den Block.
Ja, also das Rhythmisieren, oder? Ich glaube, das ist auch etwas Wichtiges, dass man anerkennt, dass wir Menschen Rhythmen brauchen und dass wir immer zwischen Anspannung und Entspannung eine gute Abfolge müssen, erlangen müssen. Und wie viel Entspannung das es braucht, das ist natürlich sehr abhängig davon, wie, ja, braucht man Bewegung oder braucht man das Time-Up, muss man einen gedanklichen Flip können machen, um sich wieder neu zu büscheln, das ist unterschiedlich. Aber das auch miteinander und einem Team herauszufinden, was ist ein guter Rhythmus und wie viel brauchen wir auch, um uns sozusagen zu finden als Team, wie viel Zeit brauchen wir für das? Das miteinander, ja, herauszufinden, ich glaube, das ist ein entscheidender Aspekt, der die psychologische Sicherheit im Team stärkt.
Ja, und überhaupt, ich meine, wir verbringen so viel Zeit bei der Arbeit und überhaupt mit jemandem können zu teilen, was man eigentlich tagtäglich macht, das ist auch unglaublich wertvoll. Jemand, der wirklich den Wert erkennt von der Arbeit.
Ja, also meine, wenn man Mitarbeiter fragt, so in Umfragen, ist eigentlich immer das Thema Wertschätzung und das Thema anerkannt zu sein. Also es sind eigentlich so Bindungsthemen und das tragen wir natürlich schon seit Kindheit mit uns um. Wir sind alle Bindungswesen. Wir wollen auch durch unser Umfeld, unser Selbstwert gestärkt sehen. Wir wollen wahrgenommen werden, wir wollen respektiert werden. Und das ist A und O, wenn das am Arbeitsplatz auch passieren kann. Und da können eben auch Teamleader vorgesetzt sein, können Vorbilder sein, indem sie sich eben auch sensibel zeigen oder auch mal von sich erzählen oder auch mal zugehen, wenn ihnen etwas nicht gelingt oder sie einen schlechten Tag haben oder irgendetwas im Privatleben, wo sie belastet. Ich glaube, das schafft eben den Raum, dass in einem Team auch, dass es möglich wird, über die Themen offen zu reden und eine Art auch solidarisch zu sein und damit auch keine Angst zu haben davor, dass das zum Leben gehört und dass man aber auch miteinander dann wieder kann etwas leisten. Also das ist, glaube ich, Kunst, da einen guten Mittelweg zu finden.
Die Stimme, die man da gehört, gehört dem Sebastian Haas, Burnout-Experte. Ich stelle ihn schon fängst gar nicht mehr vor, weil er häufiger Gast da bei mir im Podcast ist. Was sind eigentlich die Langzeitfolgen von einem Burnout? Du hast gesagt, bis man wirklich wieder hergestellt ist, geht es ein Jahr bis 18 Monate. Bei euch in der Klinik ist man 8 Wochen.
Ja, also ich glaube, Burnout-Betroffene machen enorme Entwicklungen durch, wenn sie sich wirklich einlösen, wenn sie sich das anerkennen, dass sie in so eine Erschöpfungsspirale reingeraten sind und das nicht nur als Leere, jetzt im Sinn von leer, sondern auch als leer sehen, dass sie sich mit sich selber auseinandersetzen, auch mit ihrer Berufung, mit den Werten, die vielleicht einen Shift erfahren haben, dass plötzlich die Sachen, die früher wichtig sind, vielleicht jetzt in dieser Lebensphase nicht mehr ganz so wichtig werden und dass sie dann auch den Mut haben, vielleicht eine Änderung zu vollziehen. Du hast mir erzählt, du hast deinen Bürostandort gewechselt. Einfach so, plötzlich einem Morgen ist es dir klar geworden, dass es jetzt da etwas Neues
braucht. Am 17. Januar.
Eben, kannst du es sogar noch, kannst sogar noch das Datum nennen. Das ist ein Zeichen dafür, dass manchmal so Übergänge wirklich fast sprunghaft erfolgen und dass man das auch nicht so planen kann. Und dass ich einfach den Betroffenen wünsche, dass sie vielleicht einen Sparringpartner haben. Es muss manchmal nicht mal unbedingt ein Profi sein, aber einfach jemand, der genug Distanz hat, dass man in einen Austausch kommen kann, darüber, wo soll die Reise hingehen, was kann ich tun, damit ich nicht wieder in so ein Erschöpfungssyndrom hineingerate.
Du hast vorher von Lebensphasen geredet. Was ist denn das Alter der Patienten?
Ja, es gibt so einen Peak, der ist so zwischen 40 und 50.
Ja.
Und es scheint so zu sein, dass es dann nach 50 innen wieder abnimmt, Gefahr von einem Burnout. Ich glaube, das hat etwas damit zu tun, dass man wirklich zwischen 40 und 50 wahrscheinlich die höchste Belastung hat. Und dann auch schon gewisse Phänomene anfangen gewichtiger zu werden, dass man mehr Erholungszeit braucht, dass man vielleicht auch in einem gewissen Sinne auf einem Plateau angelangt ist, was die Karriere betrifft. Und dass dann, wenn man 50, 55 jetzt, also dem Alter, wo wir sind, dass man vielleicht schon noch einige Jahre vor sich hat, aber vielleicht auch in einer gewissen Ruhe und Gelassenheit ist in Bezug auf den Beruf, muss sich vielleicht auch nicht mehr dauernd beweisen, hat vielleicht auch in anderen Lebensbereichen schon Ausgleich gefunden und hat natürlicherweise damit wie eine Prophylaxe eingebaut.
Die ursprüngliche Frage, wo wir davon ausgegangen sind, war, was sind die Langzeitfolgen? Also wenn du mal in einem Burnout bist, kommst du wieder auf die gleiche Leistungsfähigkeit?
Ja, das ist eine gute Frage. Und das ist natürlich auch der Grund, weshalb die Angestelltenversicherungen und auch HR-Abteilungen natürlich genau heranschauen und manchmal auch schon fast ein bisschen aversiv reagieren auf den Burnout-Begriff, weil das natürlich sehr vieles umfasst und auch viele, die einfach Arbeitsplatzprobleme haben, gerade auch interpersonelle Schwierigkeiten, die reden dann von Burnout, aber dabei ist eigentlich, können wir das auch ganz anders beschreiben, das Phänomen. Und darum, ich glaube, man muss gut heranschauen und es gibt die einen, die sagen, ja, ich kann das Gleiche noch machen wie bisher, aber ich muss einfach ein bisschen kürzer treten und vielleicht mein Pensum reduzieren. Andere müssen wirklich auch das Profil verändern. Dritte müssen die Firma wechseln, müssen ganz aus dem Job raus. Ich denke, man muss das Phänomen schon ernst nehmen und vielleicht auch mal gewissen Sinn anerkennen, dass man, also das Gefahr, dass man genau ins Gleiche, wie soll ich sagen, zurückgeht, wie, wo man hergekommen ist, dass die Gefahr, dass man einen Rückfall erleidet, recht hoch ist. Also weit über 50%. Und dass dann man das trotz allem gutem Willen und Prophylaxe-Massnahmen, man das einfach wie nicht mehr schafft.
Und wie ist es denn mit psychischen Problemen, wie eben die Angststörungen, Depressionen, Probleme in den sozialen Beziehungen?
Ja, oft tun die sich ja dann eben draufhopfen. Also das Erschöpfungsphänomen ist nicht wie darunter gelagert, ist per se noch keine Störung, wie man sagt. Erst dann drauf aufkommt eine sogenannte psychische Störung, die man auch entsprechend kodieren kann, wo man auch dann allfällig auch Leistungen zu gut hat, sei es jetzt von der IV oder sei es auch von Tagesversicherungen, also Burnout per se qualifiziert eigentlich noch nicht für irgendwelche Leistungen. Und nachher hängt es schon sehr ab davon, ja, was sich allenfalls auch lebensgeschichtlich noch ergibt, ob es irgendwelche Gründe gibt, wo so eine psychische Erkrankung aufrechterhalten. Mhm. oder was es schwer macht, da wirklich effektiv etwas dagegen zu machen. Oder manchmal ist es auch das Problem, dass die Betroffenen wie nicht möchten sich weiter begleiten lassen, wo dann einfach sagen, ja, und jetzt muss es wieder gehen, ich muss wieder funktionieren. Eben, ich habe vorher gesagt, der Peak ist zwischen 40 und 50. Wir haben natürlich auch einige, wo wirklich erst um die 30, 35 sind. Also auch in dieser Altersspanne gibt es Burnout-Betroffene, weil die dann oft wirklich gerade zum Aufstarten sind, vielleicht noch Familiengründung parallel. Und dann ja, kann das dann schon sich über Jahre hinziehen. Und die eine oder andere geht dann auch ganz aus dem Arbeitsprozess raus.
Korreliert denn Burnout mit Herzinfarkt oder Hirnschlägen?
Ja, das kann man jetzt, weil Burnout per se ja so unscharf definiert ist. Weißt du, du kannst über Burnout eigentlich alles behaupten und hast eigentlich nie Unrecht. Mhm. Und das ist eigentlich das Gemeine. Also darum, ich höre das gar nicht gern, wenn du sagst Burnout-Experte. Ich bin einfach Psychiater, Psychotherapeut und befasse mich mit arbeitsbezogenen Gesundheitsproblemen. Und Burnout ist einfach so ein Label. Und ja, wenn man Burnout so hört, kommen einen Haufen Missverständnisse auf.
Aber wer entwickelt das Burnout und wer hat den Herzinfarkt? Ist das der gleiche Typ Mensch?
Ja, also ich bin wahrscheinlich darum so vorsichtig, weil es ist schwierig, Korrelationen zu definieren. Es ist so, dass beispielsweise Menschen, die ein Missverhältnis haben zwischen Stressor und Ressourcen in Bezug auf ihre Arbeitsbedingungen oder auch Arbeitnehmer, die ein Missverhältnis haben zwischen dem, was sie einsetzen bei der Arbeit und dem, was sie überkommen, sogenannte Gratifikationskrise erleiden, dass die erhöhtes Risiko haben für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also es gibt schon Zusammenhänge und die sind aber oft nicht monokausal. Es ist oft dann einfach ein Faktor, der mitspielt. Und das ist immer dann eine Frage von der Statistik, kann man das gut ausrechnen, dass es wirklich dann auch isoliert das ist, wo dazu führt. Aber ich würde jetzt nie dazu mich verleiten lassen, zu sagen, es ist nur die Arbeit, wo jetzt ein Mensch in einen Herzinfarkt geritten hat. Das gibt es höchstens in Japan, da gibt es ja das Phänomen eben Tod durch Überarbeitung, also so ein Herzschlag durch absolute Überforderung, übermäßige Erschöpfung, bis jemand mal tot umfällt. Aber das ist jetzt ein Phänomen, das ich da noch nicht oft gehört habe.
Noch nicht oft?
Nein, also das zumindest, ja, ich habe vielleicht auch zu wenig auf die Notfallstationen, auf somatische Notfallstationen geschafft, um das können zuzuordnen. Aber ich glaube einfach...
Ja, wahrscheinlich sind gerade die Ärzte dort auf dem Notfall sind die Hauptrisikogruppe. Sind
möglicherweise gefährdet, ja. Also ich bin auch darum in dem Bereich zurückhalten, weil Arbeit per se ist ja nicht ungesund. Weißt, Arbeit ist ja eigentlich etwas, was uns unglaublich
befriedigt
und beflügelt und stimuliert und uns unter Leute bringt und uns kreativ werden lässt.
Wir wollen auch nicht jammern über
Arbeit. Unbedingt nicht. Also darum, es ist einfach das Mass und es ist die Balance, die es ausmacht. Und darum ist es auch nicht so, dass dann die Arbeit allein einem ins Grab bringt.
Ich stelle doch nochmal so eine Frage in die Richtung. Korreliert Burnout mit Alzheimer?
Auch da gibt es keine Studien, die das könnte belegen. Es gibt ganz viele Hinweise, dass ein gewisser Lebensstil ein erhöhtes Risiko für Demenz hat. Aber beispielsweise gerade im Alter ist die Unterstimulation, also die Isolation und die Langeweile, also in dem Sinne das Hirn, wo nicht angeregt wird, der viel größere Risikofaktor ist als sozusagen die Überforderung.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.